Kein Öl, kein Gas. Wie geht's weiter mit der Energiekrise? Die Straße von Hormuz ist blockiert. Der Ölpreis kratzt an der 100-Dollar-Marke. Und Deutschlands Gasspeicher sind so leer wie seit der letzten Energiekrise nicht mehr. Willkommen im März 2026, wo sich die Frage stellt, ob Europa überhaupt noch die Nerven und das Geld hat, diese Krisen gleichzeitig zu überstehen. Willkommen zum Finance Fight Club mit Volker Hellmeier, dem Chefvolkswirt der Netfonds AG, und Philipp Vorndran von Flossbach von Storch. Schönen guten Tag, Herr Hellmeier. Schönen guten Tag, Herr Vorndran.
Moin.
Moin, moin.
Die Spritpreise in Deutschland sind seit Beginn des Iran-Krieges doppelt so stark gestiegen wie in anderen europäischen Ländern. Erst die Abhängigkeit von Russland, jetzt die Verwundbarkeit durch Hormuz. Hat Deutschland aus 2022, als es sich von russischem Energieimporten unabhängig machen wollte, überhaupt etwas gelernt, Herr Vorndran?
Naja, natürlich tun die Preise sowohl bei Öl wie bei Gas dem Konsumenten und der Industrie weh. Ich gehe aber davon aus, das ist eher ein temporäres Phänomen. Und das Thema Energie in Deutschland ist eines, das diskutiert werden muss, aber mit ganz anderen Facetten als der kurzfristigen Preisentwicklung an der Tanke. Da ist einfach das strukturelle Fehlen von verlässlichen und günstigen Strom, Gas und Öl das Problem und nicht das, was wir im Moment aufgrund des Konfliktes im Nahen Osten beobachten müssen.
Also preiswerte Energie gäbe es ja aus Russland.
Preiswerte Energie gäbe es auch aus Kernkraftwerken. Und ich glaube, das sind verlässlichere Themen als Russland, weil ich nicht davon ausgehe, dass sich die politische Verfassung Russlands von heute auf morgen ändern wird. Und das russische Problem uns, zumindest solange Wladimir Putin an der Macht ist, und das wird meiner Meinung nach noch ein paar Jährchen sein, dieses Problem wird bei uns bleiben. Und wir sollten strukturell unsere Volkswirtschaft einfach so aufstellen, dass wir verlässliche Energie haben zu einem halbwegs akzeptablen Preis.
Bevor wir über die Strukturthemen sprechen, Herr Hellmeier, Sie sind ja immer durchaus auch ein Verfechter zumindest der These gewesen, dass man über das abrupte Abschneiden der Energieimporte aus Russland zumindest länger hätte nachdenken müssen, oder?
Auf jeden Fall. Man hätte eigentlich seit 2002 mehr nachdenken müssen und das Angebot Moskaus ernst nehmen. Ich erinnere nochmal an die Rede von Putin im Bundestag, hier in eine engere Kooperation einzusteigen. Das ist von den USA ab 2008 sakrosankt abgelehnt worden. Und damit haben wir den Salat, den wir heute haben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ein Land hat erstmal dafür zu sorgen, dass die Grundbedürfnisse im eigenen Land und die Zukunftsaussichten gesichert werden. Und dann spielt diese Aufgabe, weil das hat etwas mit dem Eid eines Politikers zu tun, die primäre Aufgabe, und dann ist Außenpolitik eine Zweitfunktion daraus. Es ist nicht sinnstiftend, das Wohl und Wehe eines dritten Landes zum Thema der Existenz des eigenen Landes zu machen. Das sind einfach erstmal Thesen, die ich hier aufstelle, die aber staatsrechtlich ganz sauber definiert sind. Und vor dem Hintergrund ist für mich ein Ansatz einer breit aufgestellten Energiepolitik ist einmal richtig. Da bin ich vollkommen bei Philipp, dass ich sage, wir brauchen einen Mix von allen. Ich bin nicht gegen regenerative Energien, nein, aber sie reichen nicht aus. Und wer das glaubt, begeht einen großen Irrtum. Wir brauchen einen Mix von diversen Energieströmen, um die Grundlastfähigkeit, die Zukunftsfähigkeit, die energetische Konkurrenzfähigkeit mit den Weltmärkten als energieintensivster Industriestandort noch der westlichen Welt zu gewährleisten. Also, das ist die erste und primäre Antwort. Der zweite Punkt ist, ich finde es toll, dass wir Außenpolitik als Kriegspolitik verstehen, aber nicht als Diplomatiepolitik. Die Kunst der Außenpolitik liegt in der Diplomatie. Die Kriegspolitik ist das ultimative Mittel der Diplomatie. Und laut Grundgesetz sind wir verpflichtet dazu, und nicht nur laut Grundgesetz, auch laut 2+4-Vertrag, eben das Kriegsthema zu eliminieren. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich von der Politik Brüssels, aber auch insbesondere Berlins, vollkommen irritiert, weil es eine 180-Grad-Kehrtwende zu dem darstellt, was wir von 1949 bis in etwa 2015, 2016 erlebt haben.
Herr Hilmer, wenn ich ja kurz eingrätschen darf, zu diesem Energiemix gehört Ihrer Ansicht nach auch Energie aus Russland?
Natürlich. Also wir sagen, wir wollen uns nicht abhängig von Russland und China machen. Und wir haben in dem Kontext heute die größte Abhängigkeit von den USA in der Geschichte seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Wie zuverlässig sind die USA bei Verträgen und bei Loyalität? Philipp, Frage an
dich. Ja, du hast da ja völlig recht. Wir wissen alle nicht, wie andere Staaten sich in den nächsten Jahren uns gegenüber verhalten, nicht nur was die Energieversorgung angeht. Und deswegen ist es ja genauso relevant und so fahrlässig zu sagen, wir machen uns abhängig von der Energielieferung anderer Länder. Natürlich verfügen wir über keine eigenen Öl- und nur begrenzte Gaskapazitäten. Also wenn man die
Fracking, ja, Niedersachsen.
Natürlich, Erfolge wissen wir alle, aber das sind natürlich nicht ausreichende Quellen, um unseren Bedarf zu decken. Aber wir hätten Möglichkeiten und Deutschland war einmal ein führender Technologieträger in der Kernkraftindustrie und wir haben uns als Land und ich behaupte mal völlig in Negierung der Bedürfnisse unserer Volkswirtschaft dafür entschieden, in einer Hauruck-Aktion nach Fukushima dieser Kernkraft den Stecker zu ziehen. Das war meiner Meinung nach ein großer Fehler, einer, den wir möglichst rasch wieder korrigieren müssen. Und insofern habe ich einiges an Sympathie, was die Aussagen vom bayerischen Ministerpräsident Söder angeht, der zumindest einmal mit den Mini-Kernkraftwerken versucht, hier das Eis zu brechen.
Bevor wir die
Ganz kurz muss dazu sagen, Mini-Kraftwerke. Das Tolle ist, wir können den Atommüll, den wir haben, für diese Mini-Kraftwerke wiederverwenden. Wir lösen zwei Probleme. Wir lösen ein Energieproblem und ein Endlagerproblem damit. Und das sind Themen, die hier intellektuell und medial und politisch gar nicht in erforderlichem Maße bewegt werden. Und noch einmal, ich glaube nicht, und das ist ja so eine Tendenz, die wir in Deutschland, Europa, im Westen haben, über Verbotspolitik, Freiheitspolitik zu machen, was im Widerspruch in sich selber ist, sondern dass wir endlich wieder dazu kommen müssen, zu sagen, wir müssen Lust auf Leistung, auf Innovation, auf Kreativität haben, also Anreizsysteme schaffen, die Freiheit unterstützen. Das ist das, was wir brauchen. Freiheit in der Wirtschaft, Freiheit in der Gesellschaft. Und dann funktioniert es auch wieder. Diese Politik des Verbotes, der Eindämmung der Kreativität mit einer Staatsquote jetzt von 50 oder sogar über 50%, hat nichts mit Freiheit und Demokratie und der Verteidigung unserer Grundwerte zu tun. Das steht im diametralen Widerspruch dazu.
Gut, bevor Sie sich jetzt weiter argumentativ umarmen, Herr Vorn dran, sind ja ganz elegant sozusagen drumherum geschifft. Aber deswegen nochmal die Frage explizit an Sie. Sind Sie auch für einen Energiemix, der russische Energie beinhaltet?
Naja, es ist ja nicht so, dass wir keine russische Energie nutzen. Es geht ja primär darum, die Abhängigkeit von Russland, die Abhängigkeit von Atomstrom in Frankreich, die Abhängigkeit von Flüssiggas aus den USA für unsere Volkswirtschaft zu reduzieren. Und das muss unsere Maxime sein. Und daraus kann ich natürlich dann auch eine gewisse Politik der Stärke und eine Diplomatie wieder aufbauen und muss nicht nach A oder B reisen als Bundeskanzler und mich erst einmal auf den Teppich werfen, bevor ich die Gespräche beginne. Das ist leider Gottes inzwischen mit vielen internationalen Partnern, und hier verstehe ich Partner in Anführungszeichen, der Fall, egal ob die in Beijing oder in Washington sitzen.
Aber das heißt, also zum deutschen Energiemix sollte auch russisches Erdgas zum Beispiel gehören.
Ja, in der Art und Weise, wie wir es ohnehin im Moment nutzen. Mir wäre es definitiv wohler ohne es, aber das würde unsere Volkswirtschaft nur schwerlich überstehen. Und sie wollen dann nicht die Heizrechnung vieler deutscher Bürger begleichen.
Das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln hat ja bei einem Ölpreis von derzeit so um die 100 Dollar damit gerechnet oder prognostiziert, ein Verlust von 40 Milliarden Euro Wirtschaftsleistung über 2 Jahre. Die IFO-Frühjahrsprognose sagt, der Iran-Krieg frisst den ohnehin mageren Aufschwung auf. Ist die deutsche Wirtschaft, Herr Hellmeier, überhaupt noch robust genug, um einen weiteren Energieschock zu verkraften wie derzeit jetzt oder kippt sie jetzt?
Sie ist schon am Kippen. Wir sehen das am Insolvenzgeschehen. Das Insolvenzgeschehen gegenüber 25, gegenüber 24 war plus 10%, die Vorjahre jeweils über 20%. Wir haben das höchste Insolvenzgeschehen seit der ersten Hälfte der 10er-Jahre. Und die Unternehmen fallen. Dazu kommt, ich möchte jetzt Herrn Kubicki ins Spiel bringen, der bei den Steueranwälten war. Wir haben heute eine Eigenkapitalquote im deutschen Mittelstand, die historisch prekär ist. Das heißt, an jeder weitere Stresszustand erodiert diese Eigenkapitalbasis weiter und dementsprechend fallen die Unternehmen um. Und wir sehen es, die großen Unternehmen verlassen Deutschland zu größten Teilen. Nicht nur in die USA, das ist jetzt weniger geworden durch die Trump-Kür, die wir da erleben. Anders kann ich das im Moment nicht ausdrücken. Aber es geht in Drittländer, wo die Rahmendaten stimmen. Unsere Rahmendaten stimmen nicht. Und es ist auch vollkommen falsch, es nur auf Energie zu verkürzen. Nur ohne Energie geht nichts, gar nichts, überhaupt nichts. Also das ist das Kernthema. Überhaupt seit 300 Jahren, wir leben in einem energetischen Zeitalter. Und wir sind die Einzigen, die sagen, nö, weniger Energie ist die Lösung. Nein, es ist nicht. Eben gerade kam die Meldung vor unserer Runde hier, dass der Digitalminister jetzt für Rechenzentren bis 2030 das Volumen verdoppeln will. Das ist gut, das unterstütze ich. Das einzige Problem ist, dafür haben wir keine Energie. Das heißt, dieser Plan, der fällt schon vorneweg so durch, weil wir bis 2030 gar nicht die Kapazitäten haben, um das darzustellen. Wir leben in der 4. industriellen Revolution, die viel energieintensiver sein wird. Wir fallen runter, das steht fest, weil wir eine verfehlte Energiepolitik haben. Selbst wenn wir jetzt modulare Atomkraftwerke bauen und alle Schleusen öffneten, würde das nichts am Bild ändern, weil es braucht ein paar Jahre. Wir bauen so ein Planfeststellungsverfahren, bis das gebaut ist, bis es abgenommen ist, etc. pp. Das heißt, der Weg geht nach unten. Und ich warne seit zig Jahren davor und ich bin ziemlich erbost. Sorry, Philipp, das muss mal raus. Ich bin ziemlich erbost, dass wir die Arroganz in der Politik, in unseren Eliten haben, das ideologisch durch eigene Ideologie auszublenden und eine Politik zu machen, die diesem Standort massiv abträglich ist.
Sind Sie auch so wütend, Herr Vorn dran?
Ja, natürlich. Ja, ich bin vielleicht nicht ganz so emotional wie der Volker, aber ich bin genauso wütend, weil viele der Probleme sind nun wirklich nicht von heute auf morgen vom Himmel gefallen. Die sind nicht durch so temporäre Effekte wie das, was wir im Nahen Osten haben, entstanden. Wir haben das Energieproblem. Wir haben das Bürokratieproblem. Schauen Sie, in der 4. industriellen Revolution, die der Volker gerade eben angesprochen hat, ist Agilität der Unternehmen das A und O. Versuchen Sie mal mit dem Arbeitsrecht, das wir in Deutschland haben, ein agiles Unternehmen darzustellen. Wir haben echt solch gigantische Baustellen. Wie gesagt, alle nicht neu. Wir sprechen seit Jahren und Jahrzehnten von Reformen, von Zurückbau unserer Bürokratie, von höherer Arbeitsproduktivität. Es passiert de facto nichts. Und wenn wir uns die Landtagswahlen in Baden-Württemberg anschauen, wenn wir wissen, was in Rheinland-Pfalz passiert ist, dann dürfte doch auch für die nächsten 6 Monate bis zu den nächsten Landtagswahlen klar sein, an Reformen wird sich wenig Substanzielles abzeichnen. Wir haben die demografische Entwicklung, die verheerend ist, weil wir völlig unvorbereitete Systeme in der Altersvorsorge, in der Gesundheitsvorsorge und in der Pflege haben. Unser Land steht wirklich am Abgrund. Und das Einzige, was vielen Politikern einfällt, ist, liebe Leute, seid doch nicht so negativ. Ihr müsst doch endlich mal positiv kommentieren. Sie sprechen wahrscheinlich wie wir regelmäßig mit Mittelständlern, die einfach nur eine Frage haben: Wie erhalte ich mein Unternehmen unter solchen Standortstrukturen wettbewerbsfähig? Kann ich privat und mit meinem Unternehmen und der Produktion wirklich noch in Deutschland bleiben. Und dieses Wirtschaftswachstum, das Sie gerade eben zitiert haben, ist ja davon ausgegangen, wir kriegen 2026 endlich mal wieder nach 3 Jahren ein Wachstum von 1%. Das ist ja nicht organisch entstanden. Das ist ja eine Funktion von Sondervermögen. Das bedeutet, das ist aus der Schuldentasche finanziert. Da ist kein eigener Drive dahinter. Und der Volker hat es völlig richtig angesprochen. Es müssen endlich wieder Anreizsysteme her. Und Anreizsysteme sind nicht die Diskussion um einen höheren Spitzensteuersatz. Anreizsysteme sind definitiv nicht die Diskussion über eine Vermögenssteuer. Anreizsysteme ist definitiv nicht die Einführung von Sozialabgaben auf Kapital und Mieteinnahmen. Das ist alles genau das Gegenteil dessen, was unser Land im Moment braucht. Und offensichtlich will das keiner einsehen.
Ja, also Sie sind sich ja in der Analyse sehr einig. Aber Herr Hellmeier, vielleicht können Sie mal sozusagen auch ein bisschen perspektivisch, wer soll das denn richten? Also welche Partei kann das richten? Welche Personen können das richten? Was braucht es denn, damit Deutschland in irgendeiner Form auf den Weg, also zumindest in die Richtung des Weges kommt, die erforderlich ist, um tiefgreifende Reformen in Deutschland zu ermöglichen?
Also mir ist es vollkommen Wurst, welche Partei es macht. Was die, ich bin in diesem Business seit 1997 als Chef von Hoechst und Chef Volkswirt tätig. Und es gab einen Bruch um 2012 herum. Und das war genau da, als wir den Pfad der Rationalität verlassen haben. Nämlich ab diesem Zeitpunkt wurden in Berlin und in Brüssel und in allen wesentlichen Schaltkammern der Bundesrepublik Deutschland und der EU Echokammern aufgebaut, die grün-rot-wog waren, wo Ideologie wichtiger war als Pragmatismus und Sachlichkeit. Und davon müssen wir uns wieder entfernen. Wir haben die Mitte verschoben. Ich will Ihnen drei Dinge nennen. Das erste ist, die EZB bekam eine grüne Agenda. Eine Zentralbank hat keine Parteipolitik zu machen. Punkt, aus, Ende. Das ist das Erste. Und mit der alten Regierungsmehrheit wurde ins Grundgesetz ein Klimaziel geschrieben. Das hat dort nichts zu suchen. Herr Amthor sagte dann noch, ach, das hat doch nichts zu bedeuten. Das hat sehr viel zu bedeuten, wenn es im Grundgesetz steht. Das heißt, Habeck hat Ende 24 auf einem Parteitag gesagt, wir haben die Mitte verschoben. Mitte verschieben bedeutet nichts anderes als das, was früher konservativ war, jetzt als rechtsextrem geframed wird. Das geht nicht. Dann wäre Helmut Schmidt, Willy Brandt, Helmut Kohl, wären alles Rechtsradikale. Und wir brauchen eine pragmatische, sachliche Diskussionsebene wieder, die zielorientiert ist. Und das ist mir vollkommen egal, welche Partei das macht.
Ja, wer soll es denn nach?
Aber wir brauchen das Bewusstsein erstmal, dass die Steuerung in den letzten 13 Jahren, 14 Jahren vollkommen verkehrt war und dass wir uns der Realität stellen müssen. Je weiter wir uns der Realität entfernen, desto schneller wird der negative Dynamikverlust sein, den unsere Ökonomie, damit unsere Gesellschaft und damit unsere Staatlichkeit erfährt. Weil das korreliert miteinander. Wenn die Wirtschaft nicht läuft, dann gibt es Ungleichgewicht in der Gesellschaft. Und das äußert sich im politischen Umfeld, nämlich dass die Menschen an die politischen Ränder gehen. Und um das zu verhindern, wir haben noch gerade die Lehrstunde in Deutschland gehabt, 1929, 32, Folge 1933, müssen wir eins wissen, ein guter Demokrat muss ein guter Ökonom sein. Er muss zumindest ein ökonomisches Verständnis haben, die Komplexitäten auflösen können. Und das haben wir nicht gemacht, wir haben eine Politik gegen die Wirtschaft gemacht. Nehmen wir jetzt noch mal Fratscher. Philipp, du hast ja schon viele Dinge eben genannt. Fratscher bringt jetzt erhöhte Immobiliensteuern und auf Gewinne und an. Also das ist ja auch ein Vertrauensbruch gegenüber denen, die jetzt 30, 40 Jahre ihr Häusle gebaut haben, um im Alter unabhängig zu sein, um ein gutes Alter erleben zu können. Was machen wir hier eigentlich? Und das geht immer gegen die Leistungsträger und gegen die, die Ansprüche haben, gegenüber den Leistungsträgern. So funktioniert ein System nicht. Wir brauchen viele Leistungsträger, damit wir die Ansprüche der, die anspruchsberechtigt sind, auch bedienen können. Wir laufen jetzt in ein Feld hinein, wo die Anspruchsgrundlagen höher werden und das Leistungspotenzial geringer. Das ist ein Spagat eines 85-Jährigen, den wollen Sie nicht sehen.
Ja, Herr Hellmeier, das ist ja, die Analyse sind Sie sicher auch beide einig, um das wirklich etwas Neues braucht. Aber vielleicht nochmal zu Ihnen, Herr Vorn dran. Wie soll das denn entstehen? Durch wen soll das entstehen?
Das kann nur entstehen, dadurch, dass sich Menschen wie Sie und ich durchringen, den unangenehmen Weg zu gehen, sich selbst politisch zu engagieren. Das muss jetzt nicht in Partei und in Parlamenten sein, das kann auch in Pressure Group sein. Aber diejenigen, die nur schimpfen, die bewegen natürlich nichts. Man muss versuchen, seine Kreativität einzubringen und nicht zu sagen, ach, ich sag doch nichts mehr. Die wollen ja eh nicht hören, die in Berlin, die sitzen ja in irgendeiner Blase, die diskutieren Themen, die außerhalb Berlins keinen anderen Bürger auch nur eine Sekunde lang interessieren. Da ist sehr viel Richtiges dran. Aber wenn man selbst nicht sagt, ich nehme einfach die Zeit, vielleicht auch die Kosten, die ein solches Engagement bedeuten, in Kauf, weil ich unser Land vor etwas bewahren möchte, was Volker beschrieben hat, dann muss man aktiv werden. Dann helfen solche Diskussionsrunden, sind schön und nett, dann haben sie unten 1000 Kommentare, so ein Blödsinn, oder die haben absolut recht. Aber das ist alles ohne Wirkung auf unser Gemeinwesen. Und nur wer sich die Mühe macht, da wirklich konstant dran zu bleiben, egal für welche politische Couleur, das ist mir am Ende des Tages eigentlich wurscht, so wie der Volker das sagt. Ob das jetzt ein Grüner ist oder einer von der CDU, der den richtigen Schritt macht, ist mir egal. Aber wenn wir uns verstecken, werden unsere Gedanken definitiv nicht eingehen in die Diskussion in der politischen Klasse.
Engagieren Sie sich.
Aber lass mich da noch mal ein. Kurz,
engagieren Sie sich denn da vorne dran?
Ja, natürlich. Das wissen Sie auch. Und das habe ich ja auch in Ihren Formaten schon das eine oder andere Mal gesagt. Ich bin hier bei mir im Kreis Ostholstein im Kreistag. Ich habe um 15 Uhr heute wieder Abflug nach Eutin. Da ist 3 Stunden lang Kreistag. Dieser Kreistag wird einen Monat lang in circa 70 Stunden durch alle Ausschüsse und Fraktionssitzungen vorbereitet. Das muss man wollen, das muss man sich auch leisten können. Das ist nicht nur Spaß, aber man hat zumindest mal gegenüber den Kindern den Beleg, dass man nicht nur zugeschaut hat, wie dieses Land sich in eine vom Staat dominierte, unproduktive Gesellschaft entwickelt hat.
Ja, und Herr Hellmeyer, bei Ihnen, also teilen Sie die Einschätzung von Herrn Vorn dran und sind Sie auch engagiert?
Also erstmal Philipp, Kudos, ich finde das toll, dass du das machst. Ich war mal in meiner Jugendzeit politisch aktiv. Ich komme aus Wedel bei Hamburg, da bin ich groß geworden, das ist Schleswig-Holstein. Und ich bin irgendwann ausgetreten, weil es ging mehr um Bebauungsgebiete als um Politik. Und das war nicht meins, dafür gebe ich meinen Namen nicht her. Punkt. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Punkt ist, ich habe sehr lange und sehr toll auf Spitzenebenen, auch mit Zentralbanken zusammengearbeitet und Einfluss genommen. Mit rationalen Argumenten, und das hat auch immer super funktioniert. Ich habe eben gesagt, wir müssen da zurückkommen. Und daran sehe ich meine Aufgabe, dass man eine beratende Wirkung hat. Bis 2012 hat das sehr gut geklappt. Dann wurde es immer weniger und dann wurde man nachher vollkommen exkludiert. Das heißt, ich erwarte von der Politik, dass sie ergebnisoffen wieder sind, dass sie auch mal erkennen, dass sie diese Schäden angerichtet haben und welche Denke dazu führte. Also mal einfach intellektuell zu schauen, zurückzuschauen, sagen, was haben wir eigentlich falsch gemacht, dass wir diesen Status quo haben, den andere Länder nicht haben und andere Regionen der Welt. Und diese Fähigkeit zur Selbstkritik ist eine Tugend. Diese Tugend erkenne ich aber bisher bestenfalls unzureichend. Das ist das Diplomatischste, was ich sagen kann. Und da müssen wir zurückkommen, dass wir diese Ergebnisoffenheit haben, dass wir uns wirklich auch loyal andienen, sagen, wir wollen diesem Land eine bessere Zukunft geben. Ich bin jetzt eigentlich Rentner. Ich mache das ja nicht, weil ich nur ich habe viel Freude an meinem Beruf, das stimmt schon, aber ich mache das auch aus einer Verantwortung heraus, sich einzubringen mit den Gedanken, jeden Tag über den Hellmeyer-Report, immer wieder und auch durch diese Formate. Und es bringt Spaß, auch intellektuell, das Sparring mit Philipp hier, sage ich ganz ehrlich, weil wir sind keine Ideologen, wir sind Pragmatiker mit einem Haufen Lebenserfahrung und wir haben Lust auf Erfolg. Wir wollen, dass dieses Land vorankommt, dass Europa vorankommt, dass wir über Technologien Probleme lösen können, die man nicht über Verbotskulturen lösen muss. Das sind doch die, und dann, das ist mein Anreizsystem, und etwas besser machen und wieder diesen Optimismus zurückzugewinnen. Kleiner Punkt hier, ich lebe in Worpswede, wir haben noch ein bisschen Zeitgeist der 70er Jahre, Künstlerkolonie, Blue Weaver, der Keyboarder der Bee Gees lebt hier. Also 70er Jahre, da guckte man nach vorne und hatte Perspektive, positive Perspektive. Heute, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, dann geht es eigentlich um Besitzstandswahrung und Angst, Dinge zu verlieren. Das ist psychologisch die vollkommen falsche Polung, um Gesellschaft, Ökonomie, um Dinge nach vorne zu treiben. Lust auf Bildung müssen wir haben. Nicht sagen, ey, Schule ist Stress, sondern Schule ist ein Geschenk.
Letzte Frage. Damit haben wir begonnen mit der Energiekrise, mit dem Krieg im Iran, mit dem Sperren der Straße von Hormuz. Die Frage an Sie beide, zunächst an Sie, Herr Vorn dran. Wie geht es weiter mit dieser Energiekrise? Wie lautet Ihre Prognose?
Ja, ich vermute, dass sich Donald Trump relativ bald aus diesem militärischen Konflikt herausschleichen möchte, dass wir dann eine Reinstallation des Status quo bekommen, allerdings mit der Situation, dass der Iran für einige Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte militärisch geschwächt ist, allerdings das Regime der Mullahs weiter am Drücker, dass sich die Öl- und Gaspreise wieder normalisieren, allerdings eine etwas höhere Risikoprämie beibehalten. Das ist meine Erwartung für die nächsten 3 bis 4 Wochen.
Also ich sehe es ähnlich zunächst mal wie Philipp, dass es ein temporäres Problem ist mit der Straße von Hormuz. Wir brauchen darüber hinaus im energetischen Sektor einen Neuanfang. Frau Ursula von der Leyen hat es für die Europäische Union mit Atomkraft schon ins Spiel gebracht. Wir weigern uns noch, weil das einfach ein Stück weit deutsche Genetik geworden ist, Anti-Atom zu sein. Herr Söder bricht das Ganze auch auf. Aber das ist der Weg. Wir müssen einen sehr, sehr breiten Ansatz hier haben. Und wenn wir diesen Ansatz hinbekommen, dann werden wir wieder ein Stück weit Zukunft gewinnen können. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Das heißt, Stresszustände bleiben zunächst in meinen Augen sehr ausgeprägt bestehen.
Ja, das ist zumindest deutlich geworden in diesem Gespräch. Deutschland, Europa hat ein größeres Problem als nur die gestiegenen Energiekosten. Und da kommt noch einiges auf uns zu. Vielen Dank an dieser Stelle. Vielen Dank an Philipp Vornbrand von Flossbach von Storch und an Volker Hellmeier, dem Chefvolkswirt der Netfonds AG. Vielen Dank an Sie beide.